Spoilerfabrik.
Close your eyes.
Someone is killing Jedi.
Star Wars. The Acolyte.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik, im Digitech Spoilercast mit dem Patrick Vogt.
Guten Tag wohl.
Und dem Ramon Schneider.
Hoi miteinander.
Ich bin der Luca Fontana und heute besprechen wir die 6. Folge von The Acolyte. Und Patrick, gibst uns doch wieder die Ehre, uns zu verraten, wie diese Folge heisst.
Sehr gerne. Es ist wieder mal ein Doppeltitel. Lehren, / Verderben oder auf Englisch Teach, Corrupt.
Ist das immer, wenn Zwillinge getrennt sind voneinander, haben wir einen Doppeltitel und wenn sie zusammen sind, ist es ein Einzeltitel?
Müssten wir dann mal in der Retrospektive das nachprüfen.
Oder sie haben es halt einfach, wenn es eine Folge nicht mehr und 2 Folgen daraus machen, dann gibt es noch einen Einzeltitel.
Das könnte es natürlich auch noch sein. Das würde auch einiges erklären.
Die dritte Folge hat ja auch nur einen Titel gehabt. Also ist nur ein Begriff gewesen, so viel ich weiss, oder?
Schicksal hat die geheissen, gell?
Mm-hmm.
Wir müssen noch ein bisschen an dieser Theorie feilschen. Beziehungsweise, wenn am Ramon seine Theorie stimmt, dann, und wir haben ja nur die erste Hälfte von diesem Flashback gesehen, dann ist es ja wieder quasi wie so eine aufgeteilte Folge. Dann würde auch das wieder Sinn geben. Ich glaube, der Ramon hat etwas herausgefunden.
Das habe ich euch ja letzte Woche schon gesagt, dass nochmal eine Flashback-Folge wenigstens ein Teil davon wird kommen. Weil der gleiche Regisseur von der dritten Folge, der Flashback-Folge, jetzt nächste Woche nochmal am Start ist.
Ja, aber wir werden es glaube auch am Ende von dieser Folge besprechen. Ich glaube, auf genau das läuft es raus. In dieser 6. Folge ist nicht viel passiert, aber es ist ganz viel gesagt worden. Wir erfahren mehr über Keimer seine Vergangenheit. Wir dürfen auch dabei zuschauen, wie der, ich sage mal, angebliche Sith versucht, Ocean auf die dunkle Seite zu ziehen. Und wir sehen aber auch, wie Meister Soul sein Geist mehr und mehr ins Verderben, wenn man es nach dieser Folge nennt. Vor allem, wo er herausfindet, dass eben nicht Ocean bei ihm ist, sondern May und dass Ocean also irgendwo noch da außen ist, und zwar mit dem Keimer zusammen. Und in der Zwischenzeit nimmt auch die Meisterin Vernestra die Verfolgung auf. Patrick, du hast gerade am Anfang von dieser Serie ein bisschen Mühe gehabt mit dem Pacing von dieser Serie. Ist es dir bei Folge 6 auch so gegangen?
Das Tempo, wirklich von 180 von der Folge 5 auf jetzt irgendwie auf 0. Das gibt es halt einfach. Aber ich habe wirklich einfach ein bisschen Mühe jetzt, irgendwie gerade bei die Acolyte mit dem, das Hü und Hot. Es ist, wie du gesagt hast, also sehr spannende Dialoge drin gehabt, zum Teil. So ein bisschen Charaktertiefe hat es gegeben. Es ist wieder ein mega mühsamer, anstrengender Cliffhanger, bevor dann endlich die zigfach gestellte Frage endlich beantwortet wird, was ist wirklich auf dem Brandog passiert.
Auch das habe ich habe das mit einem Kollegen von mir auch schon besprochen. Und ich habe das Gefühl, die Serie würde viel besser funktionieren, wenn sie so à la Netflix an einem Stück rausgekommen wäre. Und du könntest die kurzen Folgen an einem Stück bingen. Weil viel Kritik, die ich auch einmal in den ersten 1, 2, 3 Folgen gehört habe, sind schon mittlerweile aufgearbeitet worden oder werden erklärt. Aber weil die Leute immer eine Woche Zeit dazwischen haben, um sich über Details aufzuregen und richtig an den, ich sag mal, aufzugeilen in einem negativen Sinn, ist so viel Negativität um. Und dann nach einer Woche später, jetzt fängt es langsam an von Sinn machen. Und wenn das alles an einem Stück rausgekommen wäre, ja, dann wäre die Negativität gar nicht entstanden. Und das ist halt einfach die typische Disney-Marvel-Serienstruktur, wo man das Gefühl hat, es ist wie so ein 2,5-Stunden-Film, wo man ein bisschen auseinanderzieht und auf 8 Folgen stückelt oder so, damit man eine Serie hat und das schön Woche für Woche rausbringen kann. Ramon, wie siehst du das auch so? Du bist ja meistens ein bisschen der von uns, der am kritischsten ist.
Hey, sagen wir es so. In der Folge 5 ist bei mir so etwas passiert. Also ich bin seitdem viel stärker involviert in die Serie. Mich nimmt es viel mehr Wunder, was dahinter steckt, wer die Charaktere sind. Vorher habe ich es einfach so ein bisschen geschaut und so ein bisschen, ist noch nice und so, ein bisschen Star Wars-Serie. Aber ich habe das Gefühl, jetzt die Folge 5 mit dem grossen Fight und so, der hat mich so ein bisschen reingefuchst. Und ich finde es auch völlig okay, dass jetzt Folge 6 ein bisschen langsamer ist. Mich stört da gerne nicht, da braucht es auch ein bisschen für den Spannungsbogen und du kannst nicht irgendwie an dem Anhang oder halt so weitermachen wie bei der Folge 5, dass es gerade weitergemetzelt wird. Ich finde das völlig in Ordnung. Und wie du gesagt hast, Luca, es wird so ein bisschen mehr Charaktere bildet. Also der Ocean lernt den Kaimir kennen, mehr lernt den Sol kennen. Aber ich finde, in dieser Folge ist zum Beispiel die Ocean für mich viel mehr im Fokus gewesen. May und der Sol, die sind halt einfach noch vorgekommen, dass man die nicht vergisst. Aber eigentlich ist jetzt so ein bisschen für mich die Ocean viel mehr im Fokus gestanden. Und auch die 30 Minuten, hey, ja, das ist jetzt halt der neue Standard. Das ist ein bisschen schade. Ich würde gerne ein bisschen mehr haben, logisch. Aber Ito halt nicht wie er neben den Folgen zwischen der Zeit irgendwie Social Media checken und schauen, was die anderen schreiben und was die Leute sich darüber aufregen. Ich habe null Kontakt mit dem. Und da kommt bei mir einfach alle Woche eine halbe Stunde. Ich geniesse es für mich. Ich tue für mich selber reflektieren, was ich gut und schlecht finde und lasse mich nicht beeinflussen von irgendwie den Hater im Internet.
Du machst es eben richtig. Und ich finde es aber im Fall auch so wie du, Raman. Trotz meiner Kritik, ein bisschen wie halt Disney seine Serie stückelt und strukturiert, ich habe die 6 Folgen jetzt mega genossen. Auch. Also wirklich, ich habe nämlich gefunden, die Story flowt für mich. Es ist ein bisschen langsamer, logisch, aber der Flow hat sich gut angefühlt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, es passiere nichts oder es geht nicht vorwärts, sondern jede Szene hat wieder neue Enthüllungen und neue Entwicklungen gebracht. Es hat mega viel auch immer zwischen den Zielen zu lesen gegeben, finde ich. Vor allem, wie du gesagt hast, Ramon, alles, was zwischen der Osha und dem Kaimir passiert, habe ich unglaublich spannend gefunden. Dort bin ich wirklich immer voll dabei gewesen.
Versteht mich nicht falsch. Ich habe die Folge auch wirklich gut gefunden. Ich finde sogar, es passiert mega viel unter der Oberfläche einfach. Nicht halt irgendwie jetzt in Form von Kämpfen oder so. Es sind zwar schon auch Kämpfe, aber nicht solche, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Ich finde halt wirklich, es ist ein bisschen schwierig für mich mit dem Tempo, wenn es dann halt wirklich auf Wochen gestückelt ist.
Voll, voll. Ich habe sogar gefunden, im Fall die 6 Folge ist eine der am besten geschriebenen Folgen gewesen seit langem und über alle Star Wars Contents hinaus. Ich schlage vor, wir legen mal einfach los mit der Zusammenfassung. Die Osha, das wird jetzt langsam wirklich zum Running Gag, wacht mal wieder irgendwo auf. So aus dem Schock. So.
Das habe ich mir im Fall auch aufgeschrieben und habe dazu so geschrieben, Dosha verwacht mal wieder, ob das eine wiederkehrende Szene, also das ist eine wiederkehrende Szene, das ist jetzt schon 3 oder 4 Mal passiert, ob das irgendwie sinnbildlich gemeint ist. Muss Dosha endlich verwachen? Aus was?
Es ist immer gleich gefilmt, gell? Immer so frontal, zuerst von oben und dann die Kamera von der Seite, wie sie sich mit der Osha zusammen dreht. Es ist irgendwie auffällig, wie das immer auch gleich gefilmt wird. Nicht nur, dass sie immer verwacht, sondern es wird auch immer gleich inszeniert. Das hat vielleicht hat das auch irgendeine Bedeutung, die wir noch herausfinden werden. Naja, sie wacht in einer rudimentär eingerichteten Höhle auf, wohl das Versteck vom Kaimir. Und wo sich die Höhle befindet, verrät uns die Folge nicht. Es wird uns einfach nur als Unknown Planet präsentiert. Und als ich so die erste Fanreaktion, ehrlich gesagt auch meine eigene erste Reaktion überprüft habe, sind sich viele einig, das muss Ankh-To sein. Das ist der Planet von The Last Jedi, halt einerseits wegen diesen zerklüfteten Inseln und dem Ozean rundherum und andererseits wegen diesen kleinen Minimi-Versionen von diesen Rüsselviechern, die Luke in The Last Jedi ja melkt und die blaue Milch daraus rausbekommt. Und Ankh-To, das ist ja auch nicht einfach nur irgendein Planet, das ist der Planet, der unter den Jedi-Gelehrten als die Stätte vom ersten Jedi-Tempel überhaupt gilt und damit quasi als Geburtsstätte von den Jedi. Was natürlich eine mega Ironie wäre, wenn da unser Sith ausgerechnet dort, wo die Jedi geboren worden sind, sich verstecken würde. Aber ich glaube nicht, dass das Ankh-To ist. Und ich bin mir sicher, der Patrick glaubt das auch nicht. Er liest ja gerade so ein spezielles Buch, oder? Wo Darth Plagueis heisst. Ich habe das Buch eben vor etwa 10 Jahre gelesen, plus minus. Ich habe das nur so halb dunkel im Kopf. Du, auf was will ich hinaus, Patrick?
Du willst darauf raus, danke vielmals für die Rampe, dass es Baldemnik könnte sein. Dort, wo der Plagueis Tenebros seinen Meister tötet, während sie ein grosses Kurtosis-Vorkommen inspizieren und wollen abräumen, bevor die Jedi auf den Trichter kommen. Und ich bin es nochmal nachprüfen in der Beschreibung im Buch. Ich musste es zwar nicht nachprüfen, weil ich es noch so präsent im Buch «Darth Plagueis» ist Baldemnik wirklich wieder so beschrieben als zerklüftet, es hat Ozean. Ich habe auch an das Ankh-To gedacht zuerst, aber irgendwie, also man hat ja noch gar keinen Pork gesehen, nur die Rüssel-Fanten-Dingsis. Und ja, ich glaube, wir sollen hier auch einfach auf eine falsche Fährte geführt werden.
Genau. Und es wäre halt auch wieder unsere Verbindung zum Darth Plagueis oder in einem erweiterten Sinn. Drum, ja, ich glaube auch, dass das bald endlich ist. Es macht auch Sinn mit dem Cortosis-Helm vom Chimer, weil Cortosis ist unglaublich selten in der Galaxis. Also, dass er so viel Cortosis quasi hat können schürfen, um einen Helm und einen Arm, was ist das, also eine Armschiene daraus zu bauen, muss er schon irgendwo eine Quelle haben. Und das Baldemnik macht einfach mega Sinn.
Genau, und wir sehen ja dann später mal, können wir auch noch mal darauf sprechen, man sieht ja irgendwie das Cortosis so an der Wand, also es ist irgendwie gerade, die Höhle ist gerade in einer Oder von dem Cortosis vorkommen. Und wie du gesagt hast, es ist mega selten, ich glaube, es gibt noch ein, zwei Planeten, die irgendwie bekannt sind oder die schon irgendwo in den Legends oder in den Büchern sind, wo man weiss, dass dort Cortosis rum ist.
Voll. Osha, sie ist dann auf Erkundungstour, sieht dort einen gemütlich am Strand spazierenden Chimer. Bevor wir aber sehen, wohin der ane spaziert, gibt es den Schnitt zurück zum Sol und der May auf Kofar, wo gerade am Starten sind mit ihrem Raumschiff. Der Sol versucht sofort Coruscant zu informieren, dass sein gesamtes Team tot ist, aber die Funkanlage funktioniert nicht. In seinem Rücken sehen die May bewaffnet mit ihrem Messer kurz davor, den Sol zu ermorden. Aber gerade bevor sie es machen kann, dreht sich der Sol um, der immer noch nicht merkt, dass die Maid Osha ist und sagt ihr einfach, hey, du schnell das Raumschiff übernehmen, ich muss die Funkanlage reparieren. Wie sehr stört es euch, dass er ein Jedi-Meister finstere Absichten, die sich direkt hinter seinem Rücken abspielen, nicht erkennt?
Ich finde, er erkennt es. Er spielt einfach ein bisschen mit, weil er herausfinden will, was May vorhat. Oder also, weißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so leichtgläubig ist und das so nicht checkt. Also, weißt, die haben, also er und Osha, der Sol und Osha, die haben miteinander recht starke Verbindung und das merkt er hundertprozentig.
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe irgendwie mal einen anderen Moment ausgemacht, wo er es wirklich dann erkennt. Irgendetwas gespürt er. Und irgendwie ist das Timing ja auch immer super. Ich meine, das kommt jetzt noch ein, zwei Mal dann so vor. Also gerade bevor es irgendwie an sie gemacht geht, eben, ob sie ihn jetzt angreift oder ob er irgendwie etwas sagt. Also das Timing ist immer so super, dass gerade eben nichts passiert oder die angespannte Situation aufgelöst wird. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich irgendwie da einig gegangen mit dem Ramon, ob er es einfach schon lange spürt und das Spiel einfach mal mitmacht, um zu schauen, wo das hingehen soll. Oder ob er jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht weiss.
Ich interpretiere es tatsächlich auch so, dass er nicht merkt, dass Osha nicht Osha ist, sondern May. Und zwar einfach, weil die Szenen, die nachher kommen, sie sind zu gut gespielt, finde ich, vom Lee Jung-jae, wie er ja, quasi in das Gefühlschaos kommt, wie, also wirklich nochmal, er hat für diese Rolle extra Englisch gelernt. Der Mann hat vorher kein Wort, oder vielleicht nicht kein Wort, aber sehr, sehr wenig Englisch können. Und er spielt einfach so gut sein Gesicht, das Zittern über den Lippen, über den Augen. Das ist so wahnsinnig gut gespielt, wie er einfach vom Tod von seinem Team total überwältigt ist. Und auch wie ich seinen Mini-Wutausbruch, den er dort an dieser Funkkonsole hat, wo er einmal auf den Tisch haut. Und wenn wir auch die Folge vorher anschauen, wo er fast den Chimer tötet, oder? Wenn ich das richtig deute, ich glaube, er ist auch beschämt, oder? Beschämt, dass er sein Team nicht hat können retten, beschämt, dass er so kurz davor war, einen Unbewaffneten aus Wut und Rache zu töten, auch wenn der Unbewaffnete sich als Sith ausgegeben hat. Und dass der Sol nicht so perfekt und distanziert und ausgewogen ist wie die anderen Jedi-Meister, das ist uns von der ersten Szene auch so gesagt worden. Er ist nie gewesen, oder? Man hat uns immer von Anfang an ihn so präsentiert, dass er mehr in Richtung Qui-Gon Jinn schwingt, oder? Ein bisschen mehr Attachment hat, oder beziehungsweise mit den Wutausbrüchen kann man sogar sagen, mehr in Richtung Anakin geht. Und insofern ist das Writing für mich da konsistent. Und wenn der Sol etwas nicht verinnerlicht hat, was sein jetzt leider toter Padawan Jackie gesagt hat, dann nämlich eben, dass es immer ein Ehre sei, etwas oder jemand zu sehen, zu beobachten, zu witness, wie jemand eins mit der Macht wird.
Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them, do not. Miss them, do not. Attachment leads to jealousy. The shadow of greed, that is.
So gehen halt jede mit dem Tod um, aber nicht Osha, wie wir wissen, und offenbar auch nicht das Soul. Und wenn ich das alles so jetzt in dem Kontext sehe, dann glaube ich wirklich, dass uns da Zeri will sagen, er ist innerlich aufgewühlt, er ist nicht bei der Sache, er ist nicht klar im Kopf und darum erkennt er auch nicht, was da um ihn herum passiert. Ich glaube nicht, dass er nur spielt oder nur so tut, als ob er die Main nicht würde durchschauen. Der Soul ist ein bisschen am Abdriften. Und ich finde das auch okay.
Hey, das ist schon auch eher mein Gefühl, dass er einfach momentan immer noch zu überwältigt ist, zum da gross noch irgendwie was zu spüren, was nicht in Ordnung ist.
Der Little Basil hingegen, er hat das ja alles durchschaut und er schafft es auch, den Pip wieder zum Laufen zu bringen. Aber bevor es da weitergeht, gehen wir wieder zurück zum unbekannten Planet. Wir sehen den Chimer, wie er da gemütlich ein nacktes Bädchen in einem Naturbecken nimmt. Ich finde, das passt einerseits zu der Lore von der Sith und der Jedi, wie der George Lucas sie halt beschrieben hat, weil er hat sie ja den japanischen Samurai nachempfunden und in der japanischen Kultur ist es einfach ein weit verbreitetes normales Ritual, sage ich mal, in einem Naturbecken zu baden oder in Thermen zu baden. Nackt natürlich, sie ist schon gut. Aber in dieser Szene, glaube ich auch, kann man die Nacktheit anders deuten. Der Chimer präsentiert sich nämlich nicht nur symbolisch, sondern wirklich buchstäblich, so verwundbar und unbewaffnet, wie es nur geht. Und das hat er natürlich auch so wollen. Nichts an dem ist Zufall, dass er da nackt und unbewaffnet zuerst vor der Ocean badet und nachher vor ihrer Stadt, genau wie der Palpatine es einmal mit dem Luke und dem Anakin gemacht hat, zeigt er sich verwundbar und schwach und fordert Ocean eigentlich geradezu heraus, ihn kaltblütig niederzustrecken oder es zumindest zu versuchen und so quasi den Fall zu der dunklen Seite anzufangen. Osha ist dann auch mit einem Messer bewaffnet. Ähnlich wie die May gerade die Szene vorher, schleicht sich Osha auch mit einem Messer an, nimmt dann sein Lichtschwert und was dann folgt, finde ich eben ein mega spannender und mit meiner Meinung nach einer von diesen vielen gut geschriebenen Dialogen in dieser Folge zwischen diesen beiden, weil sie mich auch mega zum Nachdenken anregen. Natürlich eben hat der Chimer Osha hinter sich gespürt und wieso? Weil der Chimer, er ist nicht aufgewühlt und unruhig wie der Soul. Er ist das Gegenteil davon. Er ist die Ruhe in Person. Und dann stellt er ihr auch noch die richtigen Fragen, oder? Im Gefecht ist das Töten gerechtfertigt. Man wehrt sich. Es heisst du oder ihr. Aber jetzt, nur ein paar Stunden später, die Daten sind ja die gleichen gewesen. Die Motive haben sich nicht verändert. Aber jetzt ist es einfach Rache. Und natürlich ist die Rache nicht die jede Art. Und mehr, es ist ein Pfad zu der dunklen Seite. Aber genau die Rache ist es, die Ocean gerade in Versuchung führt. Und was sie sich wohl auch selber fragen lässt, ob die dunkle Seite der Macht nicht doch mehr Sinn ergibt in dieser kaputten, ungerechten Galaxis. Das wiederum zahlt mega auf das ein, was der Chimer später zu der Ocean sagen wird. Er sagt ihr ja nachher später, das bist du, das ist dein Wesen, das ist unser aller Wesen sozusagen. Und zumindest ein Stück weit hat er damit recht, finde ich, oder nicht unrecht. Und er zeigt ihr einfach schon mega subtil da, wie weltfremd die jede Doktrine doch sind. Mit einem ganz, ganz simplen Beispiel fängt sie das Spiel um den Ocean ihre Seele an.
Voll. Ich finde auch, dass was er dort macht, nur schon, wenn er sie korrigiert und sagt, sie soll den einen die Ellbogen ein bisschen weiter aufnehmen, so hat sie noch einen besseren Stand mit dem Lichtschwert. Er fängt sie schon an unterrichten.
Hey, er ist einfach so ein bisschen für mich in dem Sinn so ein mega manipulatives Arschloch. Also, er macht seinen Job mega gut. Er hat da alles irgendwie in seinem Kopf schon durchgespielt. Er weiß genau, welche Knöpfe er muss drücken. Und sie halt läuft völlig drin rein. Also, sie versucht sich dagegen zu behaupten. Aber du siehst halt einfach, wie jede Frage, die er stellt oder jede Sache, die er irgendwie erwähnt, in ihr so ein bisschen anfängt zu rattern. Und er hat genau die richtige Knöpfe drückt.
Er macht das mega gut, oder? Die Ocean fragt ihn, ob sie seine Gefangene sei. Und er antwortet, hey, wer von uns beiden trägt da gerade die Waffe? Während er ein weisses Hemd anzieht und damit total mit der Ocean ihre Perspektive spielt, oder? Sie verzerrt und verwirrt. Er zeigt ihr, du bist der Aggressor. Ich bin da der Bedrohte mit buchstäblich unbefleckter Weste, oder? Und es ist einfach wirklich meisterhaft. Und das ist etwas, was auch der Palpatine einfach schon mega gut hat können. Und Ocean fragt den Chimer, ob er den Soul getötet hat, ob er die May getötet hat. Und er fängt auch schon wieder an, ja, eben, die Beziehung zwischen Teacher und Pupil, das ist halt schon eine besondere. Und ich finde es spannend, dass du das erwähnt hast, weil ich habe mich dort auch schon gefragt, was steckt hinter seinem Wunsch, danach unbedingt eine Schülerin wollen zu haben. Quasi ist es der Wunsch nach Beziehung, ist es der Wunsch nach einer Verknüpfung, nach einer Vertrautheit. Weil in dem, es ist erstens mal etwas, was er schon im Soul gegenüber erwähnt hat, oder? Dass er ein Schüler will oder eine Schülerin. Es ist etwas, was er da wieder erwähnt. Und wenn ich daran denke, wie krank er war, dass die May ihn hintergangen hat, obwohl er ihr so viel geholfen hat, ist etwas mega Interessantes, finde ich. Etwas, was der Cameron mega interessant macht. Das ist schon fast ein sentimentaler Wunsch, oder? Und das ist extrem ungewöhnlich für einen Sith, der normalerweise immer und an erster Stelle einfach nach mehr Macht dürstet. Aber das scheint nicht das sein, was der Chimer antreibt, zumindest nicht im Moment. Also, wir werden später nochmal auf das zurückkommen, aber ich finde, das macht ihn wieder als Figur einfach nochmal also es ist einfach nochmal eine neue Schicht in seinem Charakter, in seinem Wesen, die ihn mega spannend und irgendwie auch mega sympathisch macht. Also ich mag ihn als Figur, als Charakter mega, mega gut.
Ja, du stehst auf toxische Charaktere. Finde ich gut. Nein, aber also, ich gebe dir insofern recht, dass er in diesem Moment oder in dem Moment so bekommt er wie mehr Tiefe noch als irgendwie andere Sif, die man ausführlicher kennengelernt hat. Das Manipulative hat er zweifelsfrei. Also, da ist er völlig Sith-like. Oder zum Sidious Palpatine. Der hat ja das, ich glaube, der ist bis jetzt noch der führende Weltmeister im Manipulativen. Sein. Aber der Qui-Mir ist gerade gut dran bei der Osha, doch.
Er macht das sehr gut. Ich find, man könnte sogar darüber streiten, ob er es nicht sogar noch besser als der Palpatine drauf hat, weil so gut der Palpatine war, es ist für mich einmal, also wenn ich die Opernszene noch mal anschaue, wo er so sagt, so, weil genau einen Tag nachdem der Anakin eine Vision hat, wie seine Frau stirbt, kommt der Palpatine aus dem Nichts und sagt:
Never hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise. He had such a knowledge of the dark side, he could even keep the ones he cared about from dying.
Zwinker, zwinker, aber du wirst das nicht von einem Jedi lernen. Zwinker, zwinker, sondern von der dunklen Seite, ist irgendwie auch ein bisschen so, fast ein bisschen plump.
Qui-Mir stellt sich da schon sehr, sehr viel subtiler und mit dem fast noch eindringlicher und schlimmer an.
Also er gaslightet sehr viel in dieser Folge, muss man auch sagen. Aber auf eine eben sehr perfide Art und Weise, wo für mich mega gut, also wenn ich so Freude habe, dann nicht, weil ich finde ihn super, ich will ihn unbedingt heiraten, sondern ich habe einfach Freude, wie er geschrieben ist und wie gut sie das gemacht haben in dieser Folge. Weil die Acolyte bis jetzt hat sich nicht unbedingt durch das beste Writing ausgezeichnet, aber in dieser Folge habe ich wirklich mega, mega oft Freude gehabt. Zurück zum Soul, Basil und May. Der Soul in einer Szene eröffnet sich und sagt, hey, es wird wirklich Zeit. Wenn wir zurück auf Coruscant sind, muss ich vor den Jedi-Rat treten und ihnen erzählen, was wirklich auf Brandock passiert ist. Der Funk scheint zwar immer noch defekt und so erfährt Coruscant offenbar immer noch nicht, was auf Kofar passiert ist, aber dass er sich so öffnet und das so nochmal so erwähnt, das trifft May in dem Moment. Das trifft sie, glaube ich, auch unerwartet. Und wenn ich ihr Schauspiel richtig interpretiere, dann realisiert sie halt gerade, dass sie ihn wohl doch noch nicht töten will, zumindest nicht, bevor er ihr eben die ganze Wahrheit erzählt hat. Was sie ist, wir werden einfach immer noch auf die fucking Folter gespannt als Zuschauerinnen und Zuschauer.
Das ist genau wieder so eine Szene, oder? Ja, ich muss vor der Höhe High Council, um ihnen alles zu sagen, und sie fragt alles. Und bevor er weiterschwätzen kann, fährt das Schiff ganz an. Bravo. Und May soll schauen, weil die Osha ist ja schliesslich ein Magnet. Also die ja. Will ja wohl das auf die Reihe kriegen.
Aber das hat auch einfach irgendwie so, jedes Mal, wenn die Szene kam, ist mit der Osha und dem Qui-Mir, hat es mich mega Wunder genommen, was passiert und wie es weitergeht. Und ich bin mega geguckt gewesen. Und jedes Mal, wenn es wieder gewechselt hat zu der May und dem Sol, dachte ich, ach komm, jetzt wird da wieder so ein Blabla. Machen mal weiter, ich will wieder zurück zu der Osha.
Ja, das ist definitiv die Storyline, die mehr geguckt hat, ist sicher Osha und Qui-Mir. Aber das ist auch okay. Auf Coruscant indes zusammen mit Master Vernestra die politische Geschicke vom Orden zu leiten versucht. Und da passiert etwas mega Wichtiges, finde ich. Nämlich, die Jedi sollen vom Senat überprüft werden, ob alles mit rechten Dingen zu und her geht. Der Goodwill, wo die Jedi in den High Republic-Büchern, wo ja etwa 100 Jahre vor The Acolyte spielen, noch genossen haben, der scheint langsam zu schwinden oder aufgebraucht zu sein. In dem Fall ist es ein gewisser Senator Rayancourt, der Angst schüre, Ich habe mir jetzt mal den Namen aufgeschrieben, weil es ist nicht das erste Mal, oder es wäre in Star Wars nicht das erste Mal, dass sich hinter einem Senator von der Republik eigentlich ein Sith Lord versteckt. Just saying. Wer weiß, vielleicht kommt. Vielleicht hat der Raincourt auch null Bedeutung und ist einfach nur da, um zu sagen, okay, Achtung, die jede Order soll überprüft werden. Und der Kollege von der Vernestra, der Senator-Kollege, der sagt, aber hey, mach dir keine Sorgen, die Jedi sind ja immer im Senat gegenüber transparent gewesen, von dem her wird das ja alles okay sein. Und sowohl die Vernestra als auch wir Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben Brandock, wir haben Olega, wir haben Kofar, da ist ganz, ganz viel Dreck schon jetzt unter den Teppich gekehrt worden. Und ich glaube, das Letzte, was Vernestra will, ist eine externe Überprüfung. Und es gibt uns auch nochmal als Zuschauer wirklich den Grund, warum, oder einen Anhaltspunkt, warum die Vernestra handelt, wie sie handelt oder bis jetzt gehandelt hat. Sie hat immer nur geredet von, ja, wir müssen schauen, dass unsere politische Zustimmung nicht schwindet. Und jetzt haben wir mal wirklich auch eine konkrete Gefahr, sozusagen. Ah, da könnte die nächste Überprüfung kommen. Und oh je, wenn da rauskommt, dass ein gefallener Jedi, sie redet ja im Moment nur von einem gefallenen Jedi, einen ganzen Jedi-Trupp vernichtet hat, nicht so gut. Und das ist ja genau das, was dann da passiert, beziehungsweise das, was Vernestra erfahrt. Der Notruf, den Saul abgesetzt hat, der ist offenbar doch noch irgendwie so halb durchgekommen oder jedenfalls genug komplett, dass der, wie heisst der, Mock oder so? Der,
der Mock. Dort habe ich laut müssen lachen. Ich habe das vor dem Computer geschaut und ich habe laut müssen lachen und mich gefragt, ist das eine Referenz an Spaceballs? Weil dort gibt es ja, auf Deutsch ist es der Möter, halb Mensch, halb Köter. Und auf Englisch ist es, glaube ich, wirklich tatsächlich der Mock, half man, half dog. Das, ist, das soll ja der Chewbacca, das soll ja der Chewbacca darstellen in Spaceballs. Oder ist halt Parodie vom Chewbacca.
Ja, mein, der Mock hat ja auch so ein bisschen Frisur, die jetzt so ein bisschen Wiedererkennbarkeit hat.
Das wäre jetzt hure geil. Das wäre wirklich ein geiler Verweis. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Jedenfalls er teilt Vernestra mit, hey, der Saul hat einen Notruf abgesetzt, der ganze Trupp scheint getötet worden zu sein und Vernestra reagiert sofort, hey, wir schicken einen Rettungstrupp, um sie zurückzuholen. Damit kommen wir zurück zu den Osha und dem Kymir. Sie sind wieder am Strand. Und Patrick, du hast letzte Folge tatsächlich recht gehabt. Der Kymir, zumindest behauptet er das, sei früher mal ein Jedi gewesen, und zwar a long time ago.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
Und es würde mich kein bisschen überraschen, wenn er tatsächlich früher auch der Padawan vom Saul gewesen wäre. Das würde eine gute Erklärung sein, warum er zum Saul gesagt hat, erinnerst du dich nicht an mich? Es bräuchte aber auch noch eine gute Erklärung, meiner Meinung nach, warum der Saul den Kymir nicht erkannt hat, wo sie ihn in der Apotheke getroffen haben, noch ohne Helm.
So habe ich mir das auch notiert, also so ähnlich. Der Saul hat ihn als Youngling kennengelernt. Ich bin, bei Padawan bin ich noch jemand anders. Da bin ich dann eher, dass er vielleicht der Padawan von der Vernestra war.
Auf den bin ich auch im Fall. Aber erzähl mal deine Version.
Und sie hat ihm die Narbe auf dem Rücken verpasst. Soll ich es jetzt schon sagen? Weil sie hat ja eine spezielle Waffe, sie hat eine Leuchtpeitsche, die ja ganz einen kurzen Auftritt hat in dieser Folge. Kommen wir später noch darauf zu sprechen. Weil die Narbe ist ja auch, sie ist ja nicht irgendwie geradlinig oder so, sie ist ja recht schief und ja, es sieht so aus wie ein Peitschenhieb. Halt mit einer Leuchtpeitsche.
Der Kymir und der Saul haben sich sicher einmal irgendwo in der Vergangenheit nicht vielleicht kennengelernt, aber sicher begegnet. Und ich glaube es auch nicht, dass eben er ein Padawan ist, weil dann hätte sich der Saul viel stärker daran erinnert. Da mit der Vernestra, das klingt mega logisch, das könnte sein, weil sie hat ja persönlich den Kymir auch noch nie gesehen. Also jetzt in der Acolyte. Und darum könnte eigentlich schon ziemlich sicher eine gute Theorie sein. Ja.
Was weiter dagegen spricht, dass es ein Padawan vom Saul war, ist, weil der Saul, es gibt einmal eine Szene in einer der ersten Folgen, wo Jackie gerade reinläuft und er schaut sich irgendwie alte Bilder an und sie spricht ja darauf an, warum er immer Bilder anschaut, also seine alten Padawan anschaut. Also, das hat er sicher, das geht nicht so einfach aus dem Kopf. wenn es ein Padawan von ihm gewesen wäre. Und was mich halt auch stutzig gemacht hat, ich meine, der Qui-Mix sieht ja auch noch recht jung aus. Was ist das? Mhm. Also, wenn ich ihn so anschaue, keine Ahnung, Mitte 20 oder richtig 30.
Also der Schauspieler ist 38.
Wow. Ja, der
hat sich gut gehalten.
Ja, finde auch. Und er sagt wirklich, wo Dosha nachfragt, ja, ich habe von dir noch nie gehört. Und er sagt, es ist wirklich, wirklich lang her, dass ich bei der Jedi oder ein Jedi gewesen bin. Also ist er viel älter, als er aussieht.
Das ist wirklich auch möglich, dass er in Wahrheit, wer weiß, vielleicht dort, wo er schwimmen ist das irgendein Jungbrunnen oder so? who knows? Wäre auch nicht, übrigens auch nicht neu in der Star Wars Lore, in den Legends Büchern, gibt es eine Figur, die Abeloth heisst, die immense Macht hat. Und die ist eben auch aus so einer Art, ich sag mal, Star Wars Version von einem Jungbrunnen gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das da ein bisschen weitgriff ist, da der random Naturbecken, wo man gesehen hat, das als Jungbrunnen zu bezeichnen. Vielleicht hat er auch andere Techniken, die ihn jung halten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er wesentlich älter ist, als er aussieht. Also wirklich mehr in Richtung Vernestra geht, wo ja über 100 Jahre alt ist. Und dass er tatsächlich mal ihr Padawan war. Dann fragt Osha der Qui-Mir, warum er sie mitgenommen hat. Meine spontane Reaktion war, ja, um den Soul zu ihnen zu locken, bevor er Coruscant mitteilt, dass der Sith-Orden noch existiert. Aber natürlich auch, um die Osha auf der dunklen Seite der Macht zu ziehen. Und auch wirklich der Manager Jacinto, wo der Qui-Mir spielt. Einfach nochmal, er spielt den unglaublich gut. Ramon, du hast schon gesagt, er weiß, welche Knöpfe er drücken muss, genauso wie es der Palpatine früher beim Anakin gemacht hat. Zuerst weckt er Hoffnung ihr. Sie kommen nachher so in seiner Höhle an und er sagt, nein, schau, deine Verbindung zu der Macht, sie ist nicht weniger geworden, weil du so lange nicht mehr den Weg von der Jedi gegangen bist. Überhaupt, es gibt auch noch andere Wege als die von der Jedi, die dir Zugang zu der Macht geben. Oder? Und dann zählt darauf Furcht, Zorn, Verlust, Verlangen. Das sind mächtige Emotionen, die in uns allen schlummern, tief unter unserer Oberfläche verborgen und sie ermöglichen uns auch Zugang zu der Macht. Und Osha, sie findet da natürlich, ja, aber hey, das sind Emotionen von der dunklen Seite von der Macht. Und der Qui-Mir entgegnet trocken Semantics.
Absolut Weltklasse gewesen. So grossartig habe ich das gefunden. Einfach so lapidar. Semantics.
Total, total. Und dann geht er aber noch weiter, oder? Er fragt, hey, warum willst du unbedingt zu denen gehören, die nie so lieben können wie du, oder sie, die immer so distanziert bleiben. Er treibt einen richtigen Keil zwischen ihr und der Jedi. Er geht auf ihre Ängste, auf ihre Unsicherheiten. Warum, Osha, bist du kein Jedi mehr? Oder warum ist sie verstoßen worden? Ist es die Dunkelheit gewesen, das, was wir vorher schon mit der Rache angesprochen haben, zum Beispiel, wo der Jedi oder ihr gespürt hat und sie wegen dem auch einfach weggeworfen hätte? Und er treibt Osha so lange in die Decke, bis es wirklich aus ihr ausbricht. Sie schreit dann,
«Because I failed!»
Und in einem kurzen Moment kommen all die Emotionen, die der Qui-Mir Sekunden vorher noch angesprochen hat, aus Furcht, dass sie alleine bleibt, Zorn, dass sie versagt hat, Verlust um ihre Freunde, ihre Jedi-Familie, ihre liebliche Familie und Verlangen, Desire oder nach Freundschaften, die tiefer gehen als das, was die Jedi geben können. Und er sagt dann, aber er verstehe sie. Und er ist vermutlich tatsächlich genuine, also wirklich nicht einmal gespielt, tatsächlich der Erste, der sie wirklich versteht. Und weil auch er hätte alles verloren, ob durch jede oder jemand anderes, wissen wir nicht, aber auch er hätte alles verloren. Und erst wenn man alles verloren hat, sind wir wirklich frei.
I understand. I lost everything, Osha. But when you lose everything, that's when you're finally free.
Und stellt euch vor, Osha, sie lässt sich auf die Worte ein oder sie würde sich auf die Worte einlassen, was da für ein massives Gewicht von ihrer Schulter fallen würde. Und wie gut das geschrieben ist, dass man sich tatsächlich vorstellen kann, dass er sich manipulieren lassen könnte. Und so schreibt man den Shit einfach. Ich finde das genial. Und ich lasse mir von immer etwas anderes sagen, dass das nicht hervorragend geschrieben war. Oder? Also,
wirklich super, habe ich auch, glaube, den spannendsten Dialog dort gefunden, wo es um das geht. Weil auch eben der Manager sind, wo der Quaimir spielt, das ist so, eben der Quaimir, der hat sich alles zurückgelegt, der weiss auf alles sofort eine Antwort. Mhm. Sie wirft ihm vor, du hast den Jord getötet. Ja, klar, der hätte nicht zögert, sie für ein Verbrechen zu verhaften, das sie gar nicht begangen hat. Du hast Jackie getötet. Ja, wo hat das mit ihr sollen anführen? Eure Beziehung wäre so gewesen wie die mit dem Meister, also mit dem Sol, einseitig. spannend habe ich einfach noch gefunden, wo sie sagt, ich bin nicht meine Schwester, I'm not that easily corrupted. Und ich nur so, ah doch, das bist du. du laufst mit offenen Armen, bist du dran, ins Verderben zu laufen.
Genau, das macht es so gut, oder? Du weißt es einfach noch nicht. Er macht das so perfid und gut. Und eben, wir wechseln aber noch kurz schnell zu der May, wo der Pip findet, wo sie irgendwie mit so einer schwarzen Brühe noch besprützt und sie ihn dann auf Werkseinstellungen zurückstellt. Sie braucht den Pip natürlich, um das hohe Raumschiff zu reparieren. Sie ist kein Magnet, sie kann das nicht selber. Wenn es dann überhaupt der Pip ist, by the way, ist mir noch so ein kurzer Gedanke gewesen, ob das nicht eine Irreführung ist, dass wir meinen, sie hätte tatsächlich den Pip zurückgesetzt, aber in Wirklichkeit ist das irgendein anderer Random, was weiß ich, Kopf gewesen.
Ich bin im Fall auch nicht sicher, wo sie in der letzten Folge ja Kleider anlegt von der OSHA und dann zum Sol geht. Ich müsste es nachschauen, ich habe es nicht mehr geschafft heute, um das nochmal schnell nachzuschauen, ob sie nicht den unteren, also eigentlich den grösseren Teil vom Pip in der Tasche hat, wo ja die OSHA immer dabei hat. Sie hat nicht immer so in einer Tasche auf der Seite. Und hier nimmt sie ja den oberen Teil, den kleineren Teil, nachdem sie ihn auf Werkseinstellungen zurückgestellt hat. Wie man das halt heute so macht mit Handys und so. Ja. Das habe ich ja spannend gefunden.
Die zwei Knöpfe drücken.
Genau. Lautstärke Unterknopf und den Powerknopf 7 Sekunden drücken. Dann geht alles auf Werkseinstellungen zurück. Speziell gefunden. Auch wie das einfach Common Sense ist, dass man das scheinbar auch einfach weiss. Item. Lassen wir das. Aber ja, und das grössere untere Teil, das grabbelt sie ja dann irgendwie einfach so von einem Tisch, einfach eins, das dann passt. Aber in der Tasche hat sie es dann eben irgendwie nicht mehr. Aber das müsste ich nochmal nachschauen, ob das wirklich so ist. Das wäre dann halt einfach ein kleiner, vielleicht ein kleiner Fehler.
Ich glaube eben schon, dass es der Richtige gewesen ist, wirklich der Pip. Aber ich glaube auch, in der Zukunft würde irgendwie die OSHA es schaffen, um eben alles wieder zurückzuholen und es hat noch irgendwo ein Backup rumliegen oder whatever und er lebt wieder und alles ist gut.
Dort, wo der Basil ihn zuerst eben angelegt hat, er hat ihn ja zuerst an einem anderen Ort angetan, den Pip, um ihn quasi aufzuladen. Vielleicht hat er dort ein Backup mit ihm gemacht oder abgespeichert und nachher in den anderen Raum gebracht, zum Dosha irgendwie. Ist vielleicht ein bisschen unlogisch, dass der Basil zuerst findet, er muss Dosha attackieren, warum er nicht direkt zum Sol geht und ihm quasi sagt, was da läuft. Aber hey, wir brauchen auch noch ein bisschen Battle-Szene in dieser Folge. Das war unsere grosse Battle-Szene gewesen, wie der Basil.
Ein bisschen doof und unfreiwillig komisch ist die gewesen. Ja. Es hat ein bisschen Komik reingebracht, die sie irgendwie überhaupt nicht gebraucht hat zu dem Zeitpunkt oder einfach in dieser Folge.
Es ist halt wieder eine Szene von der May auf dem Raumschiff, wo wir eh nicht haben wollen schauen in dieser Folge, sondern wieder zurück zu der OSHA.
Ja, darum haben wir dann eine Szene auf Coruscant, wo wir sehen, wie der Rettungstrupp losfliegt und Vernestra darauf besteht, dass sie mitkommt. Da hat es einen schönen Verweis zu den Büchern gegeben, finde ich. Vernestra ist nämlich tatsächlich als Padawan hat sie auf Hyperraum fliegt. Also wenn sie im Hyperraum war, hat sie immer Machtvisionen gehabt, teilweise auch recht wilde. Und die haben ihr immer Unbehagen gebracht. Und das hat dann eine Weile lang aufgehört, wo sie zu jeder Ritterin geworden ist. Später sind die dann wiedergekommen. Es war immer so ein Ding, wenn im Hyperraum passieren ihr quasi die Machtvisionen. Es war einfach eine schöne Szene, dass man das anerkannt hat in der Serie, dass da wie so gesagt wurde, ah, aber wird dir nicht immer schlecht auf Hyperraum fliegen? Sie sagt, nein, es wird mir nicht schlecht, ich komme mit. Ich habe das Gefühl, da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter.
Ja, da ist irgendwie mehr dahinter. Sie müssen das persönlich regeln, wenn es recht ist, weist sie dann den Mock in die Schranken. Und schön, dass du es gerade selber erklärt hast, weil ich habe mir da schon erklärt, sie fände es einfach beunruhigend auf Hyperraumreisen, habe ich in Klammern geschrieben, Luca weiss das.
Ja, genau. Also wirklich so macht sie, teilweise sogar mit Toti hat sie können reden und so, und das ist nicht immer angenehm für sie gewesen, die Machtvisionen zu haben. Bevor sie aber Kofar erreicht, kommen wir zu Freude vom Ramon nochmal eine kleine Szene mit dem Saul und dem May. Der Saul ist immer noch erschüttert davon, dass er die Absichten vom Chimer nicht hat können erkennen, sogar auf Olega nicht, wo sie ihn eben in der Apotheke gefunden haben. Was für mich überhaupt kein, sagen wir mal, es bricht kein Kanon, weil auch der Palpatine hat sich sein halbes Leben lang im Herzen der Jedi können verstecken, ohne als Sith Lord erkannt zu werden. Was dann kommt, ist eine kurze Szene, wo der Saul merkt, wie du, Osha, ich habe immer gesehen, wie du mit dem Pip umgehst und ihn wirklich wie ein Wesen behandelst. Ich bin mir nicht sicher gewesen, ob er dort merkt, dass das eben nicht der Pip ist, wo sie hat. Oder dass er merkt, dass irgendetwas an dem anders ist.
Ich habe genau da dort das Ausrufezeichen gemacht. Glaube, dort war die Situation, wo er gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt. Ich weiss nicht genau, ich habe es zweimal geschaut, ich weiss nicht genau, ist es wegen dem, was sie sagt oder wie sie reagiert. Aber dort passiert etwas in ihm. Und da sind wir dann eben wieder beim Schauspieler, wo ich jetzt den Namen nicht aussprechen kann. Aber
der Lee Jung-jae.
Lee Jung-jae, den Namen sollte man sich halt vielleicht wirklich auch einfach mal merken, Patrick. Er ist einfach wirklich grossartig, seine Mimik und alles. Es erzählt so viel mehr, als er den Namen schlussendlich sagt, in seinem schnell antrainierten Englisch für die Serie.
Aber ich frage mich schon, ob wir jetzt gerade irgendwie die gleiche Folge geschaut haben. Weil diese Szene, die habe ich so richtig, richtig schlecht gefunden. Ich habe sie richtig...
Wirklich?
Nein. Ich habe mich richtig aufgeregt. Also klar, jetzt die ganze Folge habe ich mich schon immer so ein bisschen aufgeregt, wenn es zum Sol und zu der May gegangen ist. Aber die Szene hat mich so genervt. Also, hey, come on, es ist so schlecht geschauspielert, das ist so schlecht gemacht. Dort habe ich wirklich mal sagen, komm, weiter, weg.
Okay. Schön. Agree to disagree. Ja. Ich finde, er hat es wirklich auch dort wieder mega gut gespielt. Ich habe es auch mega spannend gefunden, wie die May sich ihm gegenüber öffnet und ich sage mal, einiges von sich auf die Osha projiziert hat. Oder sie sagt, sie hätte viel müssen aufgeben von sich selber, von ihrer Persönlichkeit, um ein Jedi werden. Und der Saul antwortet, es tut mir leid für dich, oder dass das sich für dich so angefühlt hat. Und für mich war in dem Moment klar, dass die May, sie sagt zwar Jedi, aber sie meint eigentlich sich selber und wahrscheinlich auch Sith-Akolytin. Sie hat müssen viel von ihrem Wesen aufgeben, um zur Sith-Akolytin zu werden. Und wenn ich das im Kontext sehe, dass der Saul vielleicht schon vorher mit dem Pip hat angefangen zu merken, das stimmt etwas nicht. Er hat gerade noch gesagt, wie habe ich nicht die Absichten vom Chimer durchschauen können. Und dann sieht er die May mit einem vielleicht Fake-Pip oder dass sie sich einem Pip gegenüber anders benimmt als normal, fängt er jetzt an, hey, wait a minute, oder? Aber das erkenne ich jetzt, oder da komme ich jetzt langsam wieder zu Sinn, da passiert etwas. Und wo sie ihm dann das so sagt, dass er schon weiss, ich bin jetzt mit der May am Reden und sie redet eigentlich über sich und nicht über Osha. Das habe ich einen schönen Moment. Ich habe das wirklich einen schönen Moment gefunden, ich habe das so interpretiert. Und dann fragt May, hast du Osha alles erzählt, was auf Brandon passiert ist? Und Saul sagt, ja, nein, sie, also du bist ja noch ein Kind gsi und May sagt, ja, jetzt aber nicht mehr, erzähl es mir doch jetzt.
Und dann kommt wieder ein Schnitt und es geht in die nächste Runde und wir würden wieder vertröstet.
In dem Moment funktioniert das Schiff wieder. Oder? Und dann ist es irgendwie mega komisch, May schaut ihn an und stürmt sofort zum Funk, will einen Funk absetzen und zack, kommt der Saul von hinten mit einem Betäubungsblaster und tut sie betäuben. Und für mich ist es wie so, also er hat es nicht in dem Moment, wo das Schiff wieder funktioniert, plötzlich realisiert, oh, das ist die May. Darum, ich habe das Gefühl, die ganze Szene eigentlich, von dem Moment an, wo er vom Pip anreden tut, hat er realisiert, das ist die May und wo dann das Schiff wieder gegangen ist. Also, oder eben, er hat anhand vom roten Leuchten gesehen, dass sie ihn auf Werkseinstellungen zurückgestellt hat und er weiß, das würde Osha niemals machen.
Ja.
Und darum hat er das quasi so einfach mal in den Raum gestellt. Jetzt weiß er aber, dass er die Osha nicht auf dem Schiff hat. Ich bin froh, hat die Charade nicht länger als Erfolg gedauert, weil, wie gesagt, für mich macht sie wirklich nur so lange Sinn, wie man davon ausgehen, dass der Saul nicht bei Sinnen ist. Je länger das geht, je klarer sein Verstand wieder wird, desto früher, irgendwann mal muss die Charade auffliegen, und zwar einfach, indem er es spürt. Es kann nicht sein, dass er es nicht checkt, dass das von ihm verborgen bleibt. Darum bin ich froh, hat man das innerhalb von dieser Folge auch schon wieder abgeschlossen. Er weiss jetzt, shit, die Osha ist irgendwo da außen. Und zwar mit dem Chimer. Und ich muss jetzt verdammt schnell zu der Osha, bevor sie der dunklen Seite verfällt, weil er wahrscheinlich genau weiss, dass der Chimer das versuchen wird. Was dann aber auch noch ein bisschen weird ist, ist, dass er losfliegt kurz bevor, oder wenn Nestra fängt davon Kontakt aufzunehmen, sagt, hey, bleiben, wo wir sind gerade da. Und er flieht, also er flieht dann, oder er flüchtet vor der Vernestra. Wieso? Wieso wartet er nicht auf sie?
Oder er will vielleicht auch einfach keine Zeit verlieren. Vielleicht hat er das Gefühl, wenn er jetzt dann auf die Vernestra wartet, muss er sich zuerst noch erklären, sie will alles wissen. Und das ist halt wertvolle Zeit, wo einem ja, flöten geht.
Meine Vermutung, er realisiert mittlerweile, dass er vor 16 Jahren einen grossen Fehler gemacht hat, den er jetzt auf eigene Faust ausbügeln will. Irgendwie so.
Genau, die Vernestra trifft in dem Moment, wo die anderen zwei abdüsen, ebenfalls auf Kofar ein. Und sie gehen dann zum Volk dort fragen, was könnte passiert sein. Sie sagen ja, ein Volk von Umbra-Motten sei geschlüpft. Das sind halt die man ein Volk vorher gesehen hat, die Osha auf den Chimer gehetzt hat. Und wenn die Jedi in der Nähe gewesen wären, dann sind die wahrscheinlich von denen umgebracht worden. Der Jedi Padawan findet das eine sehr gute Erklärung. Wahrscheinlich aus, ich sag mal, aus der Sicht der ignoranten Jedi ist das halt einfach eine befriedigende Antwort auf eine sonst sehr unbequeme Frage. Die Vernestra hingegen, sie spürt, dass da einfach mehr dahinter steckt und so machen sie sich auf in Wald. Bevor wir aber sehen, was sie im Wald entdecken, kommen wir nochmal zurück zu der Osha und dem Chimer. Der Chimer, eben, der repariert sind Kurtosis-Helm. Und einfach nochmal, für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen, Kurtosis widersteht Energiewaffen wie Lichtschwerter und Blaster. Kurtosis kann sie sogar kurzzeitig kurzschliessen. Kurtosis ist aber nicht so stabil und unzerstörbar wie zum Beispiel Beskar von den Mandalorianern. Darum hat Jackie im Chimer seinen Helm auch können mit einem wuchtigen Ellbogenschlag kaputt machen. Das wäre mit Beskar natürlich niemals passiert. Beskar dafür kann Lichtschwerter nicht einfach kurz schliessen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Kurtosis und Beskar. Und Osha meint eben dann in dieser Szene nochmal, hey, hast du den gleichen Pitch meiner Schwester gehalten, den du mir gehalten hast? Ich bin nämlich nicht so leicht korrumpierbar. Der Chimer steht dann, ja, er hat May falsch eingeschätzt. Er hat gemeint, May will eben auch mehr als einfach nur Rache. Dass er hofft, dass May das Gleiche will wie er. Und zwar «The Power of Two». Habe ich auch noch lustig gefunden. Irgendwo habe ich einen Kommentar gelesen. Warte, bis er herausfindet auf «The Power of Many». Ja,
genau. Genau. Das habe ich auch. Ja, ist das einfach wieder irgendwie ein Sith-Sprech? Dort gibt's, weiss man von «der Rule of Two» von Darth Bane. Also, dass es immer nur einen Meister und einen Schüler geben darf. Oder ist es dann eben so Coven-Schissel?
Ja, es wäre für mich aber da jetzt wiederum eine klassische Sith-Erklärung, wo man eine Schülerin will, weil offenbar mit dieser Power of Two hofft er sich eine Kraft oder eine Macht zu sichern, wie sie in der Galaxis kaum zu übertreffen ist, oder? Und das ist jetzt meine eigene Interpretation, weil ich habe die Theorie ja schon in Folge 3 ausgeführt. Der Chimer will vielleicht eine Diade von der Macht erschaffen zwischen sich und seinem Schüler. Und die Diade von der Macht hat Darth Plagueis immer das Geheimnis von der Unsterblichkeit gesehen. Und darum hat er die unbedingt selber erschaffen. Am Anfang zwischen sich und dem Palpatine, also zwischen sich und dem Palpatine hat er das erschaffen. Er hat es aber nie geschafft. Und die Macht hat auf die Versuchungen, auf die Bemühungen von Darth Plagueis eben mit dem Anakin reagiert. Aber ich sage jetzt mal über die ganze Geschichte von der Power of Two, von der Diade, von der Unsterblichkeit. Das wiederum ist Streben nach Macht. Und das ist wiederum kein sentimentaler Wunsch und würde halt sehr gut zu den Sith passen. Dann zeigt der Chimer aber sehr unzufällig seine Narben. Und Osha fragt natürlich sofort, wer hat dir die Narbe zugefügt? Und der Chimer antwortet, ja, mein Meister hat sie mir zugefügt.
Darf ich schnell? Er sagt es ja nicht. Er sagt einfach, someone who threw me away. Und das ist ja dann einfach genau der gleiche Wortlaut, den er ein bisschen vorher in dieser Folge verwendet. Ihre gegenüber, dass die Jedi, sie weggeworfen haben, also verstoßen haben. Und sie fragt dann noch nach, ja, Jedi Master, und dann schaut er einfach vielsagend.
Und er sagt nichts. Er lässt es in der Luft hängen.
Auch wieder eine grosse Szene.
Ja. Und er erklärt dann auch, wie es in Kurtosis-Helm funktioniert, eben, dass er nicht nur Lichtschwerter ausschliesst und so, sondern dass er auch Machtfähigkeiten abblockt, sowohl von außen als auch von innen, was ich mega spannend finde. Er sagt, wenn du im Helm drin bist, dann bist nur du die Macht und was du mit innen nimmst in den Helm. Das finde ich mega cooler Callback zu The Empire Strikes Back, wo der Luke ja auch beim Yoda in die Höhle geht und der Luke fragt den Yoda noch zuerst, was finde ich in dieser Höhle? Und der Yoda sagt, nur das, was du mitbringst.
Es ist halt so eine komplette sensorische Deprivation. Also, dass du eigentlich, du hörst nichts, du siehst nichts, du schmeckst nichts, du hast nur du selber mit dir selber beschäftigt. Ja. Kann positiv sein, kann aber auch ein Bad Trip werden. Also.
Ein richtiger Trip. Und er schlägt natürlich den Osho vor, hey, probier es doch mal, leg den Helm doch mal an. Und eben, sie sagt, ja, ich vertraue dir aber nicht. Und er sagt, ja, sollst du auch nicht, aber vertraue deinen eigenen Fähigkeiten. Und so will er sie quasi wahrscheinlich ermuntern, es eben zu probieren. Bevor wir aber so etwas sehen, treffen Vernestra und der Mock und die Iriedi am Kampfschauplatz ein. Wir sehen nochmal die Leiche von der Jackie und vom Yord, und es wird klar, es wird ihnen sehr, sehr schnell klar, hey, da war ein mächtiger Machtnutzer gewesen, wo die Jedi getötet hat. Sie sind durch Lichtschwerter getötet worden. Und niemand spricht aus, dass es ein Sith war. Hingegen wird in den Raum gestellt, dass es ein gefallener Jedi muss gewesen sein. Und es wird eine grosse Anschuldigung gemacht. Ist es vielleicht sogar der Soul gewesen? Ich glaube nicht, dass Vernestra das glaubt. Ich glaube auch nicht, dass es auf das hinausläuft, dass jetzt die ganze Geschichte am Soul angehängt wird, obwohl der Soul sich natürlich auch ein bisschen verdächtig gemacht hat mit seiner Fluchtaktion. Aber so wie Vernestra reagiert, sie spürt, dass da jemand ist, wo, Zitat, die Macht ins Ungleichgewicht stürzen will. Und so wie sie das so leicht mit dem Blick ein bisschen in die Ferne schweift und das wie sie sich selber sagt, habe ich das Gefühl, sie zitiert jemanden, der genau das mal zu ihr gesagt hat. Und da kommen wir wieder auf unsere Theorie zurück. Hat das echt mal der Chimer zu ihr gesagt, wo er noch ein Padawan war? Und fängt sie da an zu realisieren, mit wem sie es tatsächlich zu tun haben?
Dass sie dort gesagt hat, da mit dem Ungleichgewicht, da habe ich auch irgendwie bemerkt, dass da irgendwie, da hat sie nicht einfach mal so spontan gesagt, sondern das ist etwas, was sie wirklich aus der Vergangenheit mitgetragen hat. Und auch, dass es, sie weiß, dass es ein Soll nicht sein ist. Da hat einfach der Mock-Mack oder der andere Jedi, er hat wahrscheinlich einfach in dem Moment, weil Vanessa hat ihn ja mega ausgefragt, was ist da passiert, was siehst du bei dieser Szene? Und er hat dann halt einfach irgendwie da so in den Raum geworfen, weil er irgendetwas hat wollen sagen. Aber ich glaube, es kommt, dass Vernestra das Gefühl hat, dass der Soul da involviert ist.
Es ist halt für ihn fast die einzige logische Schlussfolgerung, weil sie sehen, liegen überall Tote. Er stellt fest, dass die Osha und die Mei nicht rum sind. Die haben irgendwie überlebt. Also fehlt noch einer, der Soul. Und das ist dann halt für so einen Mock ist dann halt fast das, wie die einzige Schlussfolgerung, die er ziehen kann. Er sagt ja dann auch wörtlich zu der Vernestra, sie halte ja aber nicht etwa den Meister soll für verantwortlich. Also er droppt den Namen, niemand sonst.
Genau.
Also sie sagt ja dann auf das, das sei eine schwere Anschuldigung. Also mir denkt es nicht, dass sie auf das eingeht oder ob sie das irgendwie in Betracht zieht, um da irgendwie etwas Grosses können dann vertuschen. Weil, also, wie willst du das denn vertuschen, wenn ein Jedi gefallen ist? Das ist ja dann genauso scheiße wie fast alles andere.
Ich glaube eben, die Vertuschung wird genau das sein, was vorher gesagt wurde, ist von den Dorfbewohnern oder von den Einwohnern, Einheimischen dort. Also das sind halt die Umbra-Motten gewesen, um das vor dem Senat zu vertuschen. Aber intern wird sie nicht das Soul verdächtig. Habe ich auch nicht das Gefühl.
Und eine von diesen Motten kommt ja dann auch noch vor. Und dort sehen wir dann eben genau die Peitsche von der Vernestra, die du vorher erwähnt hast, Patrick.
Ja.
Wo sie so schön dort mit der Macht rausschwingt und zack, der einfach mal schnell halbiert. Und bevor überhaupt irgendetwas der andere oder der Mock realisiert, ist die Motte schon tot. Und erst dann greift er so langsam zum Lichtschwert. Also er ist schon auch nicht der Hellste oder der Schnellste.
Einerseits das und andererseits die kurze Szene und zum Zeigen von dieser Leuchtpeitsche, die kommt ja jetzt auch nicht einfach von ungefähr just in dieser Folge, wo man die Narbe vom Qui-Mi sieht. Oder man will mich einfach bewusst veräppeln, das kann natürlich auch sein.
Also sie hat als Padawan hat sie schon so eine Energiewaffe gehabt, wo sich wie eine Peitsche verhalten hat. Und wo sie dann Jedi wurde ist, Jedi Ritter hat sie die Peitsche angepasst, also ihr Lichtschwert angepasst, dass es eben auch die Eigenschaften hat. Sie hat immer am Anfang ein bisschen befürchtet, aber dass die Leute das nicht so toll werden finden, haben sie es auch nicht, weil Peitschen werden eigentlich eher mit der dunklen Seite der Macht assoziiert. Und normalerweise im Star Wars-Universum, ich glaube, bis jetzt jedes Mal, wenn man Peitschen gesehen hat, sind die rot gewesen. Dass die lila Lichtpeitsche von der Vernestra ist eine von den weniger. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ich habe nicht alles gesehen und gelesen, aber ich glaube, es ist eine von den ganz, ganz, ganz wenigen Lichtpeitschen, die tatsächlich nicht rot sind. Einfach, das ist etwas Besonderes, das macht Vernestra auch aus in den Büchern, ist auch so ein bisschen eine Charakteristik von ihr. Wir gehen zurück zum Sol und der Mei. Die Szene, dort hat der Sol mir langsam wirklich ein bisschen anfangen Angst machen, weil er hat sie sowieso auf einer Bank gefesselt und schon fast verhörmässig, oder, wandert er da ganz, ganz gefährlich auf Messerschneiden zwischen heller und dunkler Seite von der Macht. Und er sagt ihr, okay, du hörst jetzt zu, weil ich habe lange Zeit gehabt, um mir zu überlegen, was ich dir sagen würde, wenn ich dir jemals wieder begegnen würde. Und dann Fade of Black. Und wir wissen jetzt immer noch nicht, was auf dem huren Brandon passiert ist. Und
wenn aufgefallen ist, dass der Sol hat gesagt, er hat sich 16 Jahre lang überlegt, wann er ihr sagen will. Das heisst, er hat gewusst, dass May überlebt hat.
Nein, nein, er sagt, er hat sich 16 Jahre überlegt, was er ihr würde sagen, wenn er die Chance hätte, ihr nochmal zu begegnen. Ich glaube, er...
Ja. Aber die Gedanken hätte er sich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn er mit Sicherheit gewusst hätte, dass sie gestorben wäre.
Ich glaube, das machen viele Menschen, sich überlegen, was sie jemandem noch sagen wollen, wenn der noch da wäre. Habe ich jetzt wie weniger das Gefühl, dass da etwas ist. Aber wir lassen es auf der Liste. Also.
Es ist immer noch da. Es ist schon krass. Also die Serie «The Acolyte», ich finde, sie haben dankenswerterweise um viele Sachen nicht so ein grosses Geheimnis gemacht, wo relativ klar gewesen sind, außer was auf Brandon passiert ist. Um dem machen sie ein riesen Geschiss und vor allem mit dieser Folge ist es wirklich auf die Spitze getrieben worden, wie oft der Sol so kurz davor war, zu sagen, was passiert ist und es dann doch nicht kann sagen. Die nächste Folge wird mega entscheidend sein, wie die ganze Serie für mich abschliessen wird, weil also nach dem vielen Build-up über 6 Folgen weg, muss es wirklich eine verdammt gute Auflösung geben in Folge 7.
Es muss. Es muss. Also, der ganze Build-up über all die Folgen. Also wenn es da verkackt, dann ist gone. Dann muss ich auch das Staffelfinale nicht schauen. Also,
dann stimmen wir ein in den ganzen Hass.
Ja. Let the hate flow through you.
Spannend finde ich ja dort, wo die Mei-Verwachtung gefesselt ist, der Sol eben, ist ja völlig verändert. Also das ist ja von der ersten Einstellung, wo man dann sieht, es ist alles düsterer, es ist alles, also auch am Schluss, wo er sagt, so you're going to listen, das ist dann so irgendwie richtig unheimlich, unheilvoll. Und am Anfang sagt er eben, wo sie ihn sieht, er hat keine Absicht, ihr weh zu machen. Ich habe es wörtlich aufgeschrieben, ich habe keine Absicht, ihr weh zu tun.
Aber ich schrecke nicht davon zurück, wenn ich es muss, um Informationen zu bekommen, die ich brauche. Aber die Folge ist dort noch nicht ganz zu Ende. Wir bekommen nochmal einen Schnitt zum Kurtosis-Helm vom Chimer und wir sehen eben in diesen Shots auch nochmal jetzt wirklich klar und deutlich die Kurtosis-Adern im Felsen. Osha setzt den Helm auf, sie atmet schwer. Fuck, Mann, ich will weiter schauen. Es zerreißt mich schon wieder.
Ich hatte die krassen Darth Vader-Vibes, wo sie die Masken aufsetzt und dann so schnauft. Und dann hörst du, wie es von draußen tönt, durch den Spruch, Stimme, was weiß ich, Verzerrer, Veränderer. Das war ein krass Darth Vader-Feeling. Und aber auch krass, die Einstellung fand ich super gefunden, wie das von innen aussieht. Also du siehst in dem scheiß Helm wirklich einfach kaum etwas, du hörst nichts. Also wir haben irgendwie auch nichts gehört von außen. Und das wertet dann natürlich auch wieder irgendwie die Kampfkunst vom Quaimir, wo da irgendwie ein halbes Dutzend oder mehr jede auf Kofar abgemetzelt hat, noch um ein Vielfaches auf. Und was dann aber halt auch ist, es passt zu der Lektion vom Sol, wo er den Younglings in der allerersten Folge mitgibt, macht die Augen zu, die Augen können euch täuschen, man kann ihnen nicht trauen. Verbindet euch mit der Macht, habt Vertrauen.
Ah, gut beobachtet, guter Catch. Wenn du den Acolyte nochmal von vorne schauen würdest, wäre das etwas so, wie habe ich das nicht können gesehen, oder? So.
Ich habe natürlich auch müssen meine Notizen nochmal schnell durchgehen, zum den Wortlaut zu finden, aber das ist irgendwie so, selbst die harmlos erscheinende Lektion dort war nicht irgendwie für nichts gewesen.
Oder nochmal, um auf die Theorie zu kommen, dass der Quaimir eigentlich schon mega alt könnte sein, dass der Sol vielleicht mal ein Jüngling vom Quaimir war und da dort schon aufgeschnappt hat und dann nachher weiter, um jetzt einfach auch noch ein bisschen tiefer können, die Theorie zu spannen.
Macht das irgendwo in einer Timeline Sinn, wenn man davon ausgeht, dass der Quaimir tatsächlich sehr viel älter ist, als er sich gibt? Vielleicht hat er sich Fang wieder sogar verjüngt mit irgendwelchen Techniken und ist früher, ganz früher, vor long, long, long time ago, wie er es selber sagt, am Soul sein Meister gewesen und hat darum gesagt, erkennst du mich nicht? Und der Soul hat geantwortet, ich spüre etwas Vertrautes.
Dort steckt ja auch mehr dahinter als eben die mutmaßlich eine Begegnung dort in der Apotheke. Das, genau. Das haben wir ja, glaube ich, auch dort schon irgendwie ausklamüsert, dass dort mehr muss dahinter stecken. Aber wie genau, was genau? Und ich meine, wenn er sich tatsächlich irgendwie hat können verjüngen, dann, puh, ja, dann würde ich halt auch schon wieder irgendwie den Darth Plagueis irgendwie in den Ring werfen, wo ja selten ein anderer Darth hat, glaube ich, so fest mit der Macht sich befasst und sie studiert, auch mit Experimenten mit anderen Spezies etc. pipapo, dass er hat können irgendwie Zeug machen, die andere nicht haben können. Also ich meine, er ist auch mal bei einem Attentat schwer verletzt worden und hat es dann irgendwie über die Jahre hinweg geschafft, sich praktisch alles wieder selber zu heilen, was nicht mehr heilbar ist.
Hat er vielleicht sogar einen Körpertransfer gemacht? Weißt, ist vielleicht ein Chimer sein Körper gar nicht der Körper gewesen, der einem Soul begegnet ist ursprünglich? Und er he senses something familiar, aber er erkennt den Körper nicht. Er spürt nur, dort drin ist etwas, was er schon mal gesehen hat oder schon mal gekannt hat.
Das wäre natürlich ganz abgefahren.
Oh mein Gott, ich glaube, wir werden es herausfinden. Wahrscheinlich noch nicht mal nächste Woche, behaupte ich mal. Ich glaube, das wird uns wirklich erst in der letzten Folge, wahrscheinlich in der achten Folge, dann gesagt, wie da alles zusammenhängt. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich habe das Gefühl, ich werde die Serie sehr, sehr mögen, schlussendlich. Auch wenn sie ein bisschen holprig angefangen hat. Aber mittlerweile finde ich, ich habe es wirklich, die Serie hat einen richtig geilen Vibe. Die Mysteries, die spannen mich extrem auf die Folter. Und das wird ein Riesen, wo ich glaube auch mega Freude haben wird, dann nochmal zu schauen und dann mehr oder weniger an einem Stück, damit ich wirklich das Gesamtbild besser erfassen kann.
Voll, absolut, bin ich bei dir. Also,
am Anfang habe ich sie so ein bisschen konsumiert und jetzt bin ich so mehr geguckt. Und hey, ich freue mich auf die nächste Folge, Folge 7, weil dort wird das ganze Flashback sicher kommen von früher, von 16 Jahren. Und dann ein grande Finale in der 8. Folge, wo dann vielleicht die Auflösung, die du vorher angedeutet hast, schauen, vielleicht auch einfach nur der Cliffhanger bleibt ganz am Schluss für eine nächste Staffel. Das könnte ich mir auf jeden Fall auch noch vorstellen.
Das wäre ein richtiger Pain in the Arse, wirklich, ganz ehrlich. Ich habe mir nur noch mal so aufnotiert, ohne das zu Ende denken, ist, / wird der Soul einer von den Last 20? Also die Verlorenen, das sind die Jedi Meister, die sich vom Ort abgewendet haben, zum Beispiel der Dooku.
Ich habe das Gefühl, er wird am Schluss nicht fallen, aber er ist jetzt gerade im Moment sehr, sehr nah dran. Ja gut, dann würde ich sagen, Schlusspunkt für heute, für die 6. Folge. Schön, sind ihr dabei gewesen, ihr zwei. Danke vielmals fürs Mitmachen. Und euch Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmals fürs Zuhören. Hinterlasst euch Bewertungen und Kommentare überall, wo man Podcasts hören kann. Und sind dabei nächsten Freitag, wenn wir die 7. Folge besprechen. Bis dann, möge die Macht mit euch sein.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.
Spoilerfabrik.
Close your eyes.
Someone is killing Jedi.
Star Wars.
The Acolyte.